Sag mal, hast du bei der Steuer auch diesen Schulflashback? Einfach irgendwas raten und dann hoffen, dass es stimmt?
Boah, nee, gar nicht. Wieso, Steuer ist so mein Safe Space.
Du meinst, damit ist alles sicher?
Ja, genau. Wieso, Steuer ist so die Steuer-App, die dich einfach versteht. Egal ob Studium, Job oder Umzug.
Stimmt, krass. Fühlt sich gar nicht wie Steuern an.
Steuern erledigt?
Safe.
Mit Wieso Steuer?
Osterfreude für alle zum Aldi-Preis. Ferrero Kinder Osterhase. 55 Gramm für nur 99 Cent. Oder Golden Seafood Räucherlachs XXL. 220 Gramm für nur 3,79 Euro. Aldi. Gutes für alle.
Hast du dich gefreut, Chris Jericho hier erstmal wiederzusehen?
Nein. Nein, ich bin ganz ehrlich, nein. Hab ich nicht.
Ich bin ganz ehrlich, also Moxley hat schon einen Punkt, wenn er sagt, ja, Will Ospreay, ich meine, du schmeißt dich da in ein Unsanctioned Steel Cage Match. Wenn dein Nacken da drauf geht, naja, dann bist du auch ein bisschen selber schuld, so ganz nach dem Motto, if you die, Nikki.
Ja, kann er halt auch nichts ändern, ne? Er spielt halt auch nur die Regel, hate the game, not the player. So, ne? Ja, ich meine, wenn du da so reingehst, dann kriegst du halt auf die Fresse. Das ist halt einfach so. Und da hast du halt einfach auch Pech gehabt. Worüber wir hier sprechen, das ist natürlich Moxley gegen Will Ospreay. Das sehen wir bei Dynasty. Da kommen wir nachher nochmal zu, weil ihr seid natürlich hier wieder gelandet bei der Review zu AEW Dynamite. Das ja, Trio Infernale hat sich heute wieder zum Duo gemacht. Der TJ, der hat andere Verpflichtungen, aber wir kriegen das hier zu zweit sicherlich auch wundervoll gedeichselt. Aaron, ich frag dich erstmal, wie geht's dir denn heute? Wir starten mal smooth rein.
Ja, also es ist auch so eine ungewohnte Zeit, weil ich habe Urlaub und deswegen habe ich mal viel geschlafen. Ja, also falls ihr euch fragt, ne, die das jetzt in Videoform sehen, ist unrasiert, das ist der Urlaubslook. Ich habe mir Urlaub genommen, weil deswegen Spotfight Podcasts, ja, muss mich ein bisschen erholen, damit ich fit für die nächsten Wochen bin im Job, ne, und das hier fühlt sich ja dann eher nach der Leidenschaft an, Niki, deswegen Dynamite an einem Donnerstag mit dir, könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
Das hast du doch wundervoll gesagt. Das ist doch schön. Mir fällt gerade auf, ich verschmelze gerade mit meinem Sofa, mit meinem Cappy, Pulli, Wand. Das ist alles dieselbe Farbe hier. Das ist alles weiß. Wir sagen einfach mal, es ist hell und es ist freudig. Du bist dafür dunkel, ne? Bei dir ist alles dunkel. Bei dir ist so der Hintergrund, der schwarze Schrank und schwarzes T-Shirt und Stuhl. Guck mal, Ying und Yang. Ist es nicht schön?
Ying und Yang, oh. Oder? Oh, Gott und Teufel, ey!
Ah, dann bin ich Gott.
Ja, und ich okay. Der Teufel, um Gottes Willen.
Ich möchte mich nicht aufheben. Nein, liebe Christen und andersgläubige Menschen, ich bin nicht Gott, ich nehme das zurück. So, wir sprechen gleich noch über einen anderen Gott. Der sagt von sich, er ist der Gott. Muss man einfach so sagen. Will er nicht, aber ist er dann scheinbar. Aber vorher starten wir erstmal nochmal in die Show rein. Und zwar natürlich zu unserem altbekannten Tony Schiavone. Wenn der irgendwann mal nicht in die AEW Hall of Fame kommt, dann bin ich auch sauer. Der begrüßt uns natürlich im Ring, aber er wird jetzt irgendwie unterbrochen. Und ich dachte erst, das ist irgendwie viel zu spätes Feuerwerk, was ihn da unterbricht. Also es ballert und knallt und da kommt Feuer auf die Stage raus. Und ich denke mir so, hey, was ist denn da schon wieder schiefgelaufen mit dieser Production?
Also ich habe so gedacht, also es ist wirklich irgendwas schiefgelaufen, weil es ist jetzt nicht so, dass es unrealistisch wäre, dass es mal schief läuft. Und Tony Schiavone sagt ja dann auch, I'm sorry for that. Also wirklich, wo du denkst, wer hat denn da zu früh auf den Knopf gedrückt, Niki?
Das wohl war da und da hat jemand auf den Knopf gedrückt. So viel kann man sagen. Es spielt jetzt nämlich eine Musik, die wir ewig nicht mehr gehört haben. Es spielt Judas. Ja, Judas in my mind. Und das bedeutet, ja, Chris Jericho ist wieder da. Er ist scheinbar hier, um zu bleiben, weil er nimmt sich das Mikrofon, nachdem er gefühlt 15 Minuten rausgegangen ist. So lang war es nicht, aber es hat sich sehr lang angefühlt. Er kommt raus, nimmt sich das Mic. Der Tisch für das Contract Signing, by the way, steht schon im Ring bereit. Also wir wollten eigentlich mit dem Contract Signing anfangen. Damit sollte es losgehen, aber wir wollen jetzt natürlich alle erstmal wissen, na, was ist denn jetzt? AEW, WWE, Vertrag eingefroren, na, was ist denn? Da gab es ja Spekulationen, ne? Er sollte ja auch zwischenzeitlich in der Kiste sein, wer weiß das schon. Und er makes die Crowd komplett und wirklich Minute um Minute um Minute um Minute vergeht. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber man muss sagen, in Winnipeg hier in Kanada, es hat funktioniert. Die Leute haben ihn gefeiert, die haben sich gefreut, ihn hier zu sehen. Das war eine Überraschung, das muss man schon sagen. Und er sagt eigentlich gar nicht viel. Er sagt, Winnipeg, AEW, I am home. Und mit diesen Worten geht er dann auch einfach wieder. Aber was war das für ein Start? Weil, ey, um die Stimmung abzuholen, und bevor wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, erste Reaktion. Hast du dich gefreut, Chris Jericho hier erstmal wiederzusehen?
Nein. Nein, ich bin ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Ich hatte gehofft, er geht zur WWE und ich brauche ihn jetzt nicht mehr bei AEW. Du hast mich nach der ehrlichen Reaktion gefragt. Nein, brauche ich nicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Meine Meinung ist nicht die Maxime, ja? Lasst euch das nicht verderben da draußen. Nur weil ich sag, hätte ich nicht mehr gebraucht, weil ich viel zu sehr an diesen dummen Hi Guys Learning Tree Jericho denken muss, heißt es nicht, dass der Jericho, der jetzt hier mit Judas rausgekommen ist, im Übrigen in körperlicher Bestform, der Mann hat einen Sixpack, der Typ schaut wirklich viel gesünder aus als auf seinem letzten Run, also ist fast Jährchen Pause seit Dynasty 25, scheint ihm gut getan zu haben. Es heißt ja nicht, dass das nicht in irgendeiner Weise klappen kann, weil die Audience scheint es ja zu geben, wenn man Jericho als Nostalgie-Act bei AEW ja schon fast bringt, mit Judas, mit, ja, wie er sich jetzt selber wahrscheinlich bald betiteln wird, Cornerstone, und dann auch sagt AEW, I'm home, also die Company, die er mit aufgebaut hat. Ja, also fulminantes Comeback würde ich es jetzt nicht nennen, aber effektiv und ja, vielleicht dann auch in die Richtung der WWE oder die Leute, die vielleicht einen Return erwartet hätten, so ein bisschen ein kleiner Mittelfinger, Niki.
Es ist vielleicht kein Zufall, dass wir hier auf der Road to WrestleMania ein Comeback von Chris Jericho in die Wochenshows von AEW sehen. Das muss man vielleicht hier auch sagen. Ich war ein bisschen verwirrt gestern, weil gestern 1. April und es tut mir leid an alle Menschen da draußen, die auf April-Scherze auf Social Media reingefallen sind. Ich dachte, das hier ist auch einer. Ich dachte, Sean Wassapp und so und Co. haben sich auch zusammengetan und die Gerüchte, das ist einfach nur alles ein April-Scherz. Nein, war es nicht. Chris Jericho ist wieder da. Die Frage ist jetzt aber, Aaron, ist er jetzt Fulltime zurück? War das jetzt so ein, naja, wir bringen ihn mal und gucken dann mal die nächsten Wochen, was wir so mit ihm machen? Oder was machen wir denn jetzt mit ihm? Weil ich sag mal, wir haben ja gerade im letzten Jahr schon sehr dafür gepusht, dass wir sagen, hey, AEW, we're the best wrestle. Und ohne despektierlich zu sein, aber da gehört jetzt ein Chris Jericho nicht mehr dazu, auch alterstechnisch einfach schon nicht mehr dazu. Ist er jetzt erstmal Fulltime zurück? Was denkst du?
Also der Punkt ist ja, wenn wir von dieser Tatsache ausgehen, dass sein Vertrag eingefroren ist, dann hat er ja noch ein bisschen was übrig. Also vielleicht so ein Jährchen oder ähnliches, ne? Was du sagst, ist da noch übrig. Wenn du es jetzt wirklich gut machen willst, gib ihm den Retirement Run. Ne? Auch ein Dave Meltzer hat gesprochen mit, er weiß gar nicht, ob der überhaupt mal jetzt noch zur WWE zurückkehrt, weil es sich alles eher in die Richtung anhört, als würde er jetzt erstmal bei AEW sein, und dann gehe ich mal schwer davon aus, dass auch vorübergehend Fulltime, also ich gehe nicht davon aus, dass er jede Woche da sein wird. Das Problem ist mit Where the Best Wrestle, also du brauchst dann halt auch einfach die Leute, die einen Jericho in dieses Licht nochmal stellen können, und ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Jericho mit den ganzen Top-Talents sehen will. Ne? Also du hast ja schon irgendwie Leute wie Ospreay 23 aus Jericho noch ein Top-Match rausgeholt im Wembley, ne? Aber das war rar, und selbst ein Bandido in der letzten Fehde, die Jericho dann hatte vor seinem Abgang, hat er, glaube ich, ein gutes Match rausgeholt, und das bei Dynasty damals, das war dann nicht so dolle. Also ich bin sehr zwiegespalten, ich freue mich nicht besonders über den Return, aber wenn du es richtig angehst, dann kannst du nochmal einen schönen Retirement-Run für Jericho rausholen, wenn es das dann ist, weil, und das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, so Kaliber Jericho, der in diesem Alter kurz vor den 60 gefühlt noch wrestelt, ja, der kriegt nie den Schnabel voll. Und der wird danach trotzdem noch zur WWE gehen, sich seine Hall of Fame und was auch immer abholen. Ich glaube das ganz ehrlich. Deswegen, keine Ahnung, in Main Event oder in eine Main Event ähnliche Fehde will ich ihn nicht sehen. Ich will ihn aber auch nicht wieder sehen, wie er versucht, irgendwelches Young Talent nach oben zu pushen. Dann stellt sich für mich die Frage, will ich ihn überhaupt noch sehen? Siehst du, dann sind wir wieder bei dem Eingangspunkt, Niki. Ich habe keine Ahnung, was du mit ihm machst. Keine Ahnung, vielleicht stellst du ihn gegen Kenny und den World Title und sowas. Ich weiß es nicht, aber ich befürchte es, ehrlich.
Das Problem ist halt, wenn man auch ein bisschen guckt, wo er hier rausgekommen ist. Er hat sozusagen ja das Contract-Signing-Segment gecrashed, wenn du so möchtest. Nicht während die Leute schon drin waren, aber er ist offensichtlich rausgekommen, als der Tisch drin stand. Das war also geplant, dass dieser Tisch drin steht, während Jericho rauskommt. Hätte man ja auch danach aufbauen können. Hat man nicht getan. So, jetzt kann man natürlich, wenn man jetzt ein bisschen Verschwörungstheoretiker ist, kann man natürlich davon ausgehen, okay, hat er was mit dem World Title zu tun? Will er damit nichts zu tun haben? Ey, es ist ein Jericho. Ich glaube, der kommt auch nur zurück, wenn er irgendwie sieht, dass er irgendwas leisten kann. Und ich denke schon, dass der reine Name Chris Jericho auch einfach schon zieht vom reinen Name-Value her. Was ich auch sagen muss, Jericho war meines Wissens nach, oder vielleicht erinnere ich mich auch einfach nicht dran, der war nie alleine bei AEW, oder? Der war immer in irgendeinem Stable untergebracht, ob das ein Pinnacle war, ob das ein Inner Circle war in den ganz frühen Tagen oder dann, naja, sein Learning Tree, lassen wir mal vielleicht ein bisschen...
Du hast gerade was durcheinander geworfen. Du hast Pinnacle gesagt. Pinnacle war MJF Stable. Er war Jericho Appreciation Society, Inner Circle und jetzt Learning Tree, stimmt, genau.
Das war ja MJF dann. Ja, I don't know. Jedenfalls hat er immer ein Stable
gehabt. Ja, aber es war immer irgendein Stable Wars, ja.
Exakt und da frage ich mich, es gibt zwei Möglichkeiten für Stables. Entweder er gründet ein eigenes und packt dann da The Demand rein oder weiß ich nicht, sucht ihr wen aus. Oder er unterschreibt auch einen Vertrag bei der Don Callis-Fan.
Oh nee. Aber weißt du, tatsächlich, es wäre gar nicht unrealistisch, dass er aus irgendeinem Grund gegen die Callis-Family geht, weil jeder irgendwie gegen die Callis-Family geht. Also würde mich jetzt auch irgendwie
nicht
wundern.
Man kann auch gar nicht gegen die Don Callis-Family gehen, ja, weil die ist ja überall. Jeder Mensch gehört dazu. Irgendwann musst du dagegen gehen. Es geht gar nicht anders.
Ich habe einen Einfall. Weißt du, was super cool wäre? Weißt du, wer schon lange nicht mehr so wirklich TV-Time bekommen hat und die auch bekommen sollte und eigentlich, ja, schon wirklich, also wo ist der denn eigentlich? Den sollte vielleicht ein Jericho elevaten. Sammy Guevara.
Nein.
Ja, genau, eben nein, bitte nicht. Aber das ist, also ja, also es ist halt jetzt auch wieder das Booking von irgend so Mist, von dem ich ausgehe. Und das ist ja dem geschuldet, wie man Jericho in den letzten Jahren präsentiert hat. Aber ganz ehrlich, ihr hört jetzt raus, liebe Zuhörenden, dass wir so. Also eigentlich schon eher zwei Drittel negativ bezüglich diesem Return gestimmt sind als positiv. Lasst uns auf jeden Fall mal...
Ich würde es aufs Wrestling-Return schieben, weil wenn er in Character einfach rauskommt, Promos hält und einfach als Manager von Person X oder Y rauskommt, ey...
Das glaubst du doch selber nicht.
Nein, das glaube ich nicht, aber wie cool wäre das denn? Wie cool wäre es, wenn ein Chris Jericho einen Wardlow als Manager begleiten würde? Nur mal als reingeworfen, weil Wardlow jetzt auch lange nicht da war und irgendwie eine große Rolle spielen sollte oder eben auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Typ, oder was heißt, ich kann mir vorstellen, ich weiß, dass dieser Typ am Mikrofon absolut unterhalten kann. Und ich glaube, da sind wir uns absolut einig, diese Rolle wäre für uns aus Zuschauersicht perfekt.
Wär's, aber ich glaube nicht, dass das Ego von einem Chris Jericho zulässt und ich glaube auch nicht, dass ein Tony Khan ihn so präsentieren wird, deswegen. Aber ganz ehrlich, vielleicht liegen wir falsch. Habt ihr euch gefreut da draußen? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt uns eure Meinung da rein. Es ist ganz spannend. Vielleicht diskutieren wir das diese Woche dann auch nochmal im Hauptkampf ein bisschen ausführlicher. Auch vielleicht aus der Perspektive von WWE-Fans, die sich drauf gefreut hätten, dass Jericho zur WWE zurückkommt. Deswegen, lasst uns gerne eure Meinung da. Wir werden gespannt sein, wie er nächste Woche schon integriert wird, weil wir sind nächste Woche immer noch in Kanada und dann kommt Dynasty. Also, we will see, Niki.
Vielleicht ist er auch einfach nur für einen kleinen Kanada-Run da und danach verschwindet
er wieder. Oh Gott, danach einfach wieder weg, das war's dann. I'm home bei AW für 2 Wochen und dann bin ich wieder weg, ja.
So läuft das heutzutage. Nee, wir gucken mal. Auf jeden Fall, ey, das hat Bass erzeugt, so viel kann man sagen. Also wir schauen einfach mal, was dann am Ende bei rumkommt. Aber wir gehen jetzt immer noch nicht ins Contract-Signing-Segment, sondern wir schalten Backstage und da gibt's jetzt eine Ospreay-Moxley, Konversation nicht, sondern die prügeln sich. Ich glaube, Ospreay hat Moxley angegriffen, fliegt aus dem Nichts heran, haut den Moxley einmal ordentlich zusammen. Jutta wird auch noch kaputt gemacht. Keine Ahnung, Aaron, da ist auf jeden Fall Feuer drin. Wir sehen unseren Boy ja nachher noch. Ich habe hier noch geschrieben, im Main-Event. Nein, wir sehen ihn nicht im Main-Event, aber wir sehen ihn nachher nochmal. Aber ja, um das weiter aufzubauen, kann man machen.
Also ganz ehrlich, kannst du machen, finde ich gut. Ist weiterhin diese harte Seite von Ospreay, die sich da irgendwie so in so Bierfässer quasi da reinwerfen. Ne? Es schaut aber bei dem ersten Bit, was du da siehst, eigentlich eher so aus, als stürzt sich Moxley da so selber rein und nicht, als wäre es Ospreay gewesen. Es war nicht so big production value, aber ich finde es gut, weil man präsentiert uns den Ospreay eben nicht als, das ist ja eines meiner Lieblingswörter, Vanilla Babyface, was du sonst bekommst. Ne? Take notice, Cody Rhodes, so wirkst du nicht so, wenn du andere Dinge machst. Ne? Also es ist halt auch so und das finde ich in Ordnung. Es ist ein anderer Ospreay, den wir da sehen und das settet auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Stage für Dynasty und auch seine Fehde gegen die Death Riders. Also Ospreay ist der Hitzkopf, der sich da reinwirft, der auch Dinge unüberlegt macht, weil die numerische Überlegenheit, die haben halt die Death Riders und das sieht man auch schon hier, vielleicht ja dann auch noch später in der Show, Niki.
Aber der Ospreay hat ja auch Freunde. Ne, das muss man ja auch sagen, der Ospreay hat ja sicherlich auch Freunde, da gucken wir nachher mal, wie viele es dann an der Zahl insgesamt sind. Aber jetzt gehen wir erstmal geordnet rein. Ja, jetzt, das ist jetzt wieder mein Dynamite. Das war jetzt viel zu viel Pace. Das war jetzt viel zu viel schnell hintereinander und alles Mögliche. Das war viel zu weit weg von der Norm. Ich möchte ganz normal mein Segment haben. Nein, das war gut, der Anfang. Der hat dich schon reingezogen, weil du hast erst gedacht, hä, wieder knallt alles und hä, das funktioniert alles gar nicht. Dann kommt Jericho rein. Du denkst dir, hä, wie, was, wo, Jericho? Dann schalten wir Backstage, da prügelt sich wer. Das war schon ein cooler Start, kann man mit gehen. Aber jetzt gehen wir ins Contract Signing. MJF und Kenny. MJF kommt rein, setzt sich an den Tisch. Kenny kommt rein, setzt sich an den Tisch. Beide unterschreiben. Und dann hätten wir auch eigentlich wieder gehen können. Also dachte ich mir so ein bisschen, okay, da baut halt gar keine Spannung auf. Aber die haben danach noch was zu sagen. Und Kenny nimmt dann zuerst das Mikrofon und sagte, denkst du wirklich, MJF, dass die Quoten wegen dir steigen? Hä, am Arsch. Die Leute sind hier, um die besten Wrestlen zu sehen. Und naja, wenn du der Teufel bist, okay, dann bin ich eben der Gott des Pro-Wrestlings. Irgendwer muss dich ja aufhalten. Und MJF hat jetzt nicht so Bock und sagt auch noch was. Da sagt er, ja, das sind hier jetzt 100% Kenny Omega. Nacken kaputt, Schulter kaputt, Knie kaputt. Ah, ich weiß ja nicht, das fühlt sich nicht so nach 100% an. Ich glaube, du bist nur einen Bump von deinem Retirement entfernt, wenn ich ehrlich bin. Und Kenny, ich expose dich jetzt, weil bevor du zurückgekommen bist zu AEW, da hattest du noch einen kleinen Arztbesuch. Das haben mir die Vöglein gezwitschert. Deine Divertikulitis ist an einem Punkt, wo deine Innereien jede Sekunde, naja, platzen können. Du bist eine tickende Zeitbombe, nur deshalb willst du jetzt ganz schnell den Titel haben, weil du weißt, dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Und viele Leute wünschen sich vielleicht genau das. Lieber wärst du tot. Okay, hat aber Böses gesagt. Und Kenny wird jetzt natürlich wütend und schmeißt jetzt den Tisch um, aber es ist No Physicality, ganz, ganz wichtig, sonst findet das Match nämlich nicht statt. Der will den MJF schlagen, aber Mike Bailey macht den Save. Ja, Mike Bailey hauen wir da jetzt mit rein. Okay, schauen wir mal. Der hält noch kurz eine Promo in MJFs Gesicht, dass er ohne AEW und Kenny eigentlich gar nichts wäre, dass die ihn ja aufgebaut haben, dass Kenny eine lebende Legende ist. Also Mike Bailey erzählt eigentlich so ein bisschen das, was Kenny über sich selber nicht erzählen kann und nicht gut rüberbringen kann. Das übernimmt dann Mike Bailey. Kenny provoziert MJF jetzt auch noch weiter, nimmt auch nochmal das Mikrofon. Und irgendwie schaffen es die beiden dann, ihn so weit zu provozieren, dass MJF heute im Main Event gegen Speedball Mike Bailey antritt in einem Eliminator-Match. Aaron. Promo, was machen wir daraus? Ich muss sagen, ich bin nicht begeistert.
Mein Problem ist nicht MJF hier. Ich finde das, was MJF hier gemacht hat, ist nach wie vor sehr, sehr gut. Ich finde es total gut, dass man auf die Divertikulitis eingeht, dass man sagt, die geht auch nicht weg. Ja, das ist auch medizinisch so, diese Divertikel, diese Ausstülpungen im Darm, die gehen nicht weg. Also quasi der Entzündungsgrund dieser Krankheit, der bleibt. Kann auch immer wieder kommen, man schneidet ja deswegen auch etwas raus. Also das war medizinisch eigentlich ganz gut erklärt, was MJF da gemacht hat. Und es wird Kenny auch seinen Rest der Karriere begleiten. Wer im Übrigen, oder wo er das vielleicht her hat, ich gehe mal von Don Callis aus, hat Nigel McGuinness auch noch gesagt, es könnte tatsächlich der Notfallkontakt gewesen sein, ne? Den Don Callis oder den MJF da tatsächlich kennt vom guten Kenny. Aber ganz ehrlich, mein Problem hier ist, Kenny, wie du es richtig gesagt hast, er verkauft sich nicht gut genug. Das macht dann Mike Bailey. Und wenn Mike Bailey eine bessere Promo für einen abhält, als man selber über sich, dann haben wir einfach ein Problem. Bin ich ganz ehrlich. Kenny ist ein Superstar, aber halt, wenn er dann Missing Balls Jokes macht, dann ist es halt whack. Ganz ehrlich, dann ist das Segment halt irgendwie whack. Und dann, anstatt dass du mir hier diese emotionale Seite von Kenny präsentierst, der sagst, hey, ja, ich weiß, meine Tage sind gezählt. Ich muss das jetzt schaffen, aber ich bin bereit, dieses Risiko zu gehen, weil die alle da draußen, die haben es verdient, einen echten Champion zu sehen und nicht dich, Pfosten oder sonst was. Wenn ich jetzt hier diese Promo so improvisieren kann, dann kann das auch ein Wrestling-God like Kenny Omega. Also sorry, aber dann musst du da meiner Ansicht nach eine bessere Promo drauf haben. Und das kann Kenny auch, nur ich finde, es ist halt einfach ganz, ganz blöde und cheesy geschrieben und deswegen klickt's nicht so recht, ja. Im Match wird's sicher klicken und es ist auch das richtige Match zu bringen. Versteh mich nicht falsch. Und ich finde es auch total toll, dass ein Mike Bailey hier den Main Event bekommt, weil ich finde, kannst du bringen, ne? Der MJF hat vor kurzem Kevin Knight besiegt. Mike Bailey hat irgendwie auch zu Kenny gesagt, hey, ich hätte gerne den ersten Shot, sind beides Kanadier, kannst du alles machen. Finde ich super, super gut gelöst. Aber Kenny sieht bei der gesamten Sache wirklich für mich am blödsten aus. Und das ist nicht das, wie du einen Contender mir bringst. Und wir kommen später wahrscheinlich am Ende der Show nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn du mir jetzt sagst, wer ist aktuell die bessere Wahl für einen World Champion? Dieser Kenny oder dieser MJF? Meine Wahl ist sehr eindeutig, Niki.
Ja, die Promo insgesamt war, also ich fand sie schwach. Ich fand, da war nicht viel neuer Inhalt. Ja, okay, wir haben diese Tatsache mit der Divertikulitis, aber ja, das wurde jetzt nochmal ausgesprochen, aber es war doch eigentlich klar. Also das wurde ja auch in den Storys davor immer mal wieder aufgegriffen, dass genau diese Körpermitte eben die Schwachstelle ist. So. Und jetzt hast du es halt auch nicht nochmal gedreht oder anders dargestellt, sondern naja, es ist dir jetzt am Ende dieses Segments klar, okay, seine Körpermitte ist die Schwachstelle. Da war nichts Neues drin und auch die kommen da wirklich an diesen Tisch und unterschreiben beide das Ding und eigentlich hätten wir schon wieder nach Hause gehen können. Also da war für mich kein Feuer drin. Mike Bailey war dann auch so ein bisschen ein Fremdkörper, der sich dann aber langsam so reingewurstelt hat. Das fand ich, am Anfang dachte ich mir erst so, boah, weiß ich nicht, ob ich den jetzt brauche. Hat sich dann gebessert, fand ich auch okay, dass er dann die Promo für Kenny gehalten hat. Aber, also nicht insgesamt, hätte es dafür ein Contract-Signing gebraucht oder hätte man da nicht einfach nochmal ein Face-to-Face-Segment draus machen sollen? Weil dieses Contract-Signing, es war quasi nicht da. Also es hat nicht interessiert, es war irrelevant. So.
Ja, und auch dieses, ja, wenn ihr euch quasi prügelt, dann ist Kenny seinen Shot los, weil bla bla und dann kommt Bailey raus und hält ihn zurück, haben wir auch schon ein paar tausend Mal gesehen, brauchst du theoretisch alles nicht. Ne? Also auch, wenn du dann das im Vergleich siehst, Hangman gegen MJF, ja, die haben eine längere Storyline und sowas, aber Hangman hat kleine Twists dann auch schon in Promos gebracht, ne, wo es über die Charakterzüge von einem MJF geht, genau mit sowas bringst du ihn dann doch raus und nicht mit irgendwie You have no balls jokes, weiß ich nicht. Also, dass ein MJF in diesem Run meiner Ansicht nach auch schon weiter als Person und als Champion, dass ihn das eigentlich nicht mehr so tangieren sollte.
Das denke ich auch, aber schreibt uns eure Meinung dazu bitte auch in die Kommentare. Und wir haben ein Ziel für dieses Jahr und das heißt 20.000 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, wir müssen eigentlich mal mehr Abos haben als Raw. Das sollte eigentlich mal unser Ziel sein, weil da ist ja auch der Weber drin und ne, wir wissen, was gerade mit dem Weber und so abgeht. Das muss alles nicht sein. Abonniert mal bitte und lass uns mal zeigen, dass die Community hier auch hinter unserem Podcast steht und nicht nur hinter Raw.
Die Sicko-Community, ne? Also das darf der Weber auf gar keinen Fall gewinnen. Ne? Er hat es quasi der Battle of Abos ausgesprochen. Dann battlen wir halt in irgendeiner Art und Weise zurück, ne? Mit Anstand und Würde. Nicht so wie der Weber das macht, mit Anstand und Würde, ne? Aber abseits davon, also solltet ihr noch nicht Abonnent dieses wundervollen Kanals sein, lasst doch gerne. Das ist tolle Unterstützung für uns und unterstützt uns auch in dem ganzen Tun, was wir hier vollbringen, hätte ich gesagt.
Exakt. Und 20 ist eine schöne Zahl oder schönere Zahl als 19. So, wir gehen weiter in unserem Opening Match. The Demand tritt hier an gegen Brody King, Kenny Omega, Jack Perry. Also Kenny kann gleich stehen bleiben. Der kam auch schon in Wingear dann zum Ring und wir gehen rein. Ich fand, man hat gemerkt, das war hier so ein bisschen Indie-Catch. Ne? Also diese Reihe, diese, ja, wie nenne ich das, dieser Gruppensuplex, wenn du so möchtest, dass alle nebeneinander stehen und sich einhaken und alle dann ihren Suplex aneinander versuchen, bis dann ein Team es schafft. Das war ganz, ganz großartig. PWG lässt grüßen. Das Match läuft ausgeglichen vor sich hin, kann man sich sehr gut geben. Typisches Two-Years-Match bei AEW, was den Zweck als Opener komplett erfüllt. Das holt die Crowd rein. Crowd insgesamt heute auch ziemlich gut, also es hat mir sehr gut gefallen. Viel mehr lässt sich gar nicht sagen. Als Kenny reinkommt nach dem Hot-Tag, da kommt dann richtig Feuer rein. Da werden dann auch die Tags vergessen, aber das ist erstmal egal. Das juckt uns dann eigentlich auch eh nicht mehr. Brody ballert sich irgendwann mit Tor Leona über die Absperrung durch den Seitnehmertisch. Im Ring haben Kenny und Ricochet dann ein paar richtig gute Sequenzen, fand ich. Am Ende ist es dann der V-Trigger, One Winged Angel, 1, 2, 3. Battlecry spielt Aaron, spaßiger AEW-Catch im Opener.
100%. Das ist, warum wir auch AEW gucken. Das ist, warum man jede Woche Spaß damit hat. Hervorheben will ich eigentlich nur 2, 3 Sachen. Du hast genau gemerkt, dass dieses Match platziert wurde, um Ricochet mit dem scheinen zu lassen, wo er vielleicht die letzten Wochen nicht ganz so glänzen konnte. Und Social Media ist auch mein Man of the Match. Du siehst, er macht mehr als sonst. Er workt nicht diesen Heel mit seinem Moveset, sondern er workt den Heel, indem er zum Beispiel mal bei einem Boo von Brody dann so zusammenschreckt. Das ist, indem er dann Cry Me a River bezüglich Jack Perry in die Kamera sagt. Das ist aber auch gleichzeitig der Typ, der einen Springboard vor 50 schräg springt. Ne? Also der springt, ihn gerade ausspringt und dann schräg, wo er diese Athletik wieder zeigt. Also meiner Ansicht nach insgesamt sehr strategisch klug, Ricochet uns hier so zu präsentieren als den Mann, den man auch gerne sehen will in den Matches. Und einfach um so vielleicht auch dieses MS-Debakel seinerseits, ich will nicht sagen vergessen zu machen, aber meiner Ansicht nach, ich will mal sagen, ein bisschen beschönigen kannst du es nicht, aber ja, dem Zuschauer zu servieren, hey, das ist einer, auf den zählen wir noch. Und ich finde es auch gut, dass er den Pin nimmt, ist dann auch so eine Kayfabe-Bestrafung und gut, dass Bishop Khan nicht immer jeden Pin nimmt, weil sonst willst du eigentlich immer Ricochet und Tor Leona protecten. Deswegen, ey, kannst du machen, vernünftiger Opener, ist in Ordnung, nehmen wir mit.
Bischof Kahn ist super, der sollte gar keinen Pin mehr nehmen auf dieser Welt. Also das möchte ich ja nochmal dazu gesagt haben. Nein, super Match kann man sich definitiv geben. Wir gehen weiter. Die Willow, die hat ja noch einen Titel um die Hüfte. Das ist ihr jetzt auch aufgefallen. Und sie sagt, dass Collision diese Woche bereits am Donnerstag stattfindet. Huch, was ist da denn eigentlich los? Was heißt das für uns, ist jetzt erstmal die Frage. Wir bringen die Collision Review, Aaron, wann?
Morgen.
Für alle Supporter auf Patreon und YouTube. Und wenn ihr da schon seid und wenn ihr denkt, ey, das ist was für mich, dann könnt ihr auch noch auf eine Patreon-Jahresmitgliedschaft 20% sparen mit dem Code WeberMania. Ja, frag mich nicht, ich muss auch manchmal einfach nur Sachen erfüllen, die mir gesagt werden. Der Code ist WeberMania. Könnt ihr dann einmal auf Patreon unsere ganzen coolen Zusatzformate mit Mania Monday und mit Collision Reviews und hast du nicht gesehen. Also schaut da mal rein, da gibt es ganz, ganz viel. Es ist mittlerweile vielleicht fast schon zu viel.
Niki, aber... So, ich hätte schon noch ein paar Sachen, so Ideen im Kopf, was man da so machen könnte, so exklusiv. Vielleicht haben wir noch irgendwie eine dumme Idee übrig für demnächst, ich weiß es nicht. Vielleicht, mal gucken. Lass uns mal die Köpfe zusammenstecken. Vielleicht.
Haltet mal die Augen offen.
Maybe.
Vielleicht so.
Ja, haltet mal die Augen und Ohren offen.
Schaut mal ein bisschen. Vielleicht sieht man sich hier und da nochmal. Jedenfalls die Willow, die steht da jetzt backstage und die spricht eine Open Challenge für Collision aus. Und Aaron, du erzählst mir jetzt, warum Mercedes Moné diese annehmen wird.
Nee, das wird irgendjemand sein, der nicht ganz so wichtig ist wie eine Mercedes Moné. Die verliert immer noch aktiv Titel, hat sie jetzt auch wieder getan. Ich glaube, in Polen hat sie jetzt einen Titel verloren oder ähnliches. Na, also die gibt jetzt fleißig die Titel ab, die werden wir wiedersehen, die werden wir aber erst im Own Hard Cup wiedersehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da wird man sie dann mit einem gebührenden Return ja nicht bei der B-Show zurückbringen. Ich hätte jetzt auf irgendwas getippt wie Riho, Hikaru Shida, keine Ahnung, irgend sowas, was uns, weiß ich nicht, nee, guten
Riho brauchen wir noch für den Main-Title. Riho brauchen wir für Dynasty, für den Main-Title. Nee.
Der letzte, um den sie angetreten ist, war zumindest der TBS-Title. Also, keine Ahnung, jetzt mal ohne Spaß, so bei Shida würde ich mich tatsächlich freuen, die wiederzusehen, weil ich finde, es ist eine sehr, sehr fähige Catcherin. Bei Riho, keine Ahnung, ist mir seit Jahren nicht gut verkauft. I don't know.
Ja, Shida hat doch gesagt, die möchte jetzt eher Livestreamen, oder? Ich habe gesehen, die macht ganz viele Livestreams und so.
Ja, aber also die macht sie aus Japan und sie hat doch aber ein, also ich habe gelesen, sie hat ein Working Visum, keine Ahnung. We will see. Wir sprechen morgen bei Collision auf jeden Fall drüber. Hoffentlich wird's ein gutes Match. Bitte kein Squash, ne? Also das wollen wir nicht.
Wir brauchen mehr gute Matches bei Collision. Wir gehen weiter. Wir bleiben eigentlich Backstage und da steht die Renee, die steht da jetzt nämlich auch rum. Und die trifft jetzt auf Cage und Cope. Die sind beide mit dem Stuhl bewaffnet und wollen sich durchschlagen. Wir sagen, ey, wir sind hier, um FTA heute auszuschalten. Und Christian Cage holt jetzt mit dem Stuhl aus und will René einen drüber ziehen und Adam Copeland gerade so, nein, 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 das machen wir nicht. Hör auf damit, das Hörstopp reicht. Und die gehen dann weiter und Adam Copeland sagt so Christian Cage, der ist dein Ernst? Du kannst ja nicht René hauen, was soll denn die Kacke? So, nach der Werbung finden sie dann tatsächlich auch den FTA Locker Room, finden da aber nur Trent und Rocky Romero drin sitzen. Die sagen, dass sie erst morgen zu Collision irgendwie da sein werden. Und Pongy Weiss wird dann komplett zerhackstückelt von Cage und Cope mit den Stühlen. Ey, wir schieben die Storyline diese Woche einfach mal rüber zu Collision. Kann man machen oder kann man nicht machen?
Ich find's gut, dass man das macht. Weil man dann Collision einen gewissen Wert gibt von einem deiner Hauptmatches, ja. Vor allem, wenn du so Tapings direkt hintereinander hast, dann bietet sich das an, weil du hast das ganze Talent ja da, muss ja keiner extra reisen. Aber eine Sache, die muss ich wirklich sagen, weil ich das so hervorragend finde, ne. Ich bin kein größter Fan von diesen, habt ihr jetzt gerade bei Jericho auch gehört und bei Cope und Cage bin ich an sich überhaupt nicht. Aber ich find's so schön in dieser Paarung zwischen den beiden, dass Christian Cage einfach auch immer noch Christian Cage ist und nicht irgendwie ein Babyface und ich muss das Richtige tun und dass sie halt einfach so eine Synergie haben, so wie sie sind und wie sie sich wohlfühlen und es ist halt dann ein Cope, ne, der halt dann den Babyface raushängen lässt und Cage ist halt ein Arsch und ich find's hervorragend und das holt dann auch mich ab und genauso machst du auch Comedy in einem, ja, nicht cheesy, in einer cheesy Art und Weise, sondern einfach nur eine Synergie zwischen zwei Performern, das finde ich super. Das finde ich super. Das holt mich ab.
Und so hast du halt auch nicht nur diesen Nostalgie-Kick, sondern du hast halt auch noch was Neues. Du hast eine neue Komponente da drin, wo du dann auch sagen kannst, hey, ich guck mal rein, auch wenn ich das früher alles mitbekomme, ich guck trotzdem rein. Ich guck trotzdem, was Christian Cage heute wieder für eine Kacke baut. Ist auch gut, dass sie bis heute keinen gemeinsamen Entrance haben, sondern dass die da auch noch wirklich in ihren Charakter getrennt sind, auch wenn diese Nostalgie die beiden zusammenschweißt, finde ich auch super. Mal gucken, was wir bei Collision sehen werden. Vielleicht machen sie FTA dann wirklich kaputt. Ist ja wirklich eins der... Ja, größten Matches, die wir bei Dynasty so bekommen, dann, ne, bei den Kanadier und so. Vielleicht hatten wir heute auch schon zu viele Kanadier. Vielleicht ist es das einfach. Vielleicht haben wir zu viele Hometown-Heroes gehabt. Wir brauchten jetzt noch ein paar für Collision. Da hatten wir keine mehr. Mussten wir rüberschieben. Dafür hatten wir bei Dynamite natürlich unseren hauseigenen Will Ospreay. Will Ospreay tritt hier an gegen Pack. Und ja, an dieser Stelle weder Opener noch Main Event. Wir erklären euch gleich, warum. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn diese Ospreay-Musik hittet, ich freue mich einfach. Es ist einfach wirklich, wenn ich diese am Anfang höre, ich denke, wow, das ist so schön. Er ist wieder zurück, das ist klasse. Pack ist der Gegner. Holy shit, dachte ich mir, was kriegen wir hier für ein Match bei einer random Dynamite in der Mitte der Show? Dachte ich mir wieder, oh, wird das so ein Tronikan-Special, wo wir einfach mal wieder kommen, wir ballern einfach mal. Nö, können wir aber gleich nochmal sprechen. Frage war halt auch, reicht es an das erste Match ran? Das war auch so eine Frage, ne? Ich meine, man hat die Erwartungen waren groß, aber ja, wir gehen einfach mal ins Match rein, aber ich habe eigentlich keinen Bock mehr, weil der Entrance wird unterbrochen, Aaron. Weißt, der Entrance wird, ich freue mich so über den Entrance. Ich freue mich, ich dachte mir, okay, ich höre jetzt alles, Ospreay, Ospreay, am Arsch. Pack kommt von hinten reingesprungen, Aaron, ich habe keinen Bock mehr. Nimm du das? Reicht mir? Ich muss mich erstmal beruhigen. Nö.
Ich hatte sehr viel Bock auf dieses Match, weil, lustigerweise, ich trage auch, für alle, die den Videocast jetzt sehen, das richtige Shirt. Ich war bei All Out 24, wo wir das erste AEW-Match von beiden gesehen haben, live vor Ort in der Halle. Und meine Erwartungen waren aber tatsächlich an dieses Match, und das ist sehr schön durch diesen Entrance passiert, dass wir eine ganz andere Paarung bekommen. Und man geht auch mit diesem Brainbuster, den dann Pac Ospreay verpasst, ja, direkt rein, beziehungsweise sellt Ospreay diesen Brainbuster auch erstmal so, dass die Ärzte ihm erklären müssen, hey, ist übrigens nicht so ganz klug, wenn du jetzt weitermachst, Will. Überlegst dir dreimal, aber Will, und das finde ich halt hier auch gut und das ist auch schön, nicht so wie bei dem All Out 24 Match, wir haben eine klare Heel gegen Babyface-Thematik. Bei All Out 24 war es so, wir machen egal was, das Publikum wird begeistert sein. Hier gehen wir den langsameren Weg. Ne? Und Pac arbeitet auch von Anfang an gegen den Nacken von Will. Und es ist mehr Move-für-Move-Wrestling. Wir gehen langsamer vor. Ospreay schafft es natürlich auch in den Ring. Die beiden fangen dann erstmal ganz langsam an. Ne? Pac drückt auch Ospreay mit dem Fuß wirklich in den Nacken auf die Matte, was ja dann auch das ganze Publikum nochmal reinzieht und dann auch nochmal klar macht, hey, Ospreay muss sich hier hochpowern. Das fand ich sehr, sehr toll von der Dynamik. Und dann wird man Brainbuster dann zurückgezahlt von einem Ospreay im Verlauf des Matches. Bedeutet, du kriegst dann quasi genau das dagegen, mit dem er am Anfang rausgenommen wurde. Macht dann auch einen 450-Splash, was zeigt, okay, athletisch kann er schon noch, aber wir machen in dem Match ein bisschen langsamer. Moonsault into DDT, was wir dann auch von Pac kennen, geht dann erst am Hallenboden durch, im Ring wird es davor noch gekontert, also du merkst, die beiden kennen sich sehr gut, gibt einen Belly-to-Belly von Pac vom Top Rope, das sind dann auch mehr Powerhouse-Moves, es ist nicht dieses super speedy, es ist mehr methodisch, gefällt mir zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr gut und auch tatsächlich besser als ihr All-Out-Match bis zu diesem Zeitpunkt, ja, obwohl das All-Out-Match mehr so Superhero gegen Superhero war und ja, jedes Match, und das merkst du dem auch an, wird dann so mit tiefer gehender Story einfach ein bisschen besser, muss die In-Ring-Action gar nicht so hervorragend sein und der Moment, wo Ospreay sich dann hocharbeitet, als er eben diesen Fuß im Nacken hat, ja, da wird's dann auch einfach direkt nochmal besser. Du hast dann auch die Ospreay-Magic in diesem Match mit Powerbomb, Styles Clash, aber er sellt dann eben auch, sein Nacken kann da nicht pinnen. Und da ist ein Ospreay ja nicht immer so der Chef gewesen, Niki, ne? Also das kennen wir ja auch aus der Vergangenheit. Wir haben dann auch den Poison Runner-Konter, genauso wie bei All Out 24, wo Ospreay dann vom Top Rope auf den Beinen wieder zum Stehen kommt. Ne? Du hast diese Kontersequenzen, die sich auch out of this world anfühlen, aber es ist wirklich schön. Dann kommt aber ein Pack tatsächlich durch. Es gibt einen Tombstone auf dem Nacken. Ospreay ist wirklich knocked out, steigt aufs Top Rope, Black Arrow wirklich dann eh schon auf die geschwächte Wirbelsäule, Brutalizer Ansatz und dann wird's wirklich spannend, weil Ospreay versucht nochmal hochzukommen, analog wie Kenny Omega bei All Out 2019, bricht dann aber auf den Knien zusammen und er liegt quasi dem Brutalizer, aber Ospreay ist in dem Fall tatsächlich einen Schritt schneller als Pac, rollt ihn dann noch ganz kurz im Brutalizer auf, es reicht für den Three Count, Ospreay gewinnt das ganze Ding gegen Pac. Mal bis hierhin, Niki. Für mich hat dieses Match alles erfüllt, was es sollte. Es hatte mehr Storyline als das letzte. Es war eine klare Heel gegen Face-Thematik. Plus, naja, also es ist einfach ein anderes Match gewesen und es ist für Ospreay als Babyface sehr gut, so ein Match zu worken, im Gegensatz zu einem, ich würde mal sagen, All-Out-Superhero-Match.
Ja, ich verstehe deine Punkte. Ich verstehe auch, dass das Match von der Story her und der Nacken ist kaputt, das verstehe ich alles. Ist alles cool. Aber ich dachte mir, okay, das Match ist jetzt wirklich sehr langsam. Das ist jetzt wirklich sehr langsam. Und ich finde, gerade in einer Zeit, wo du es schaffst, dass AEW wieder einen Aufwind kriegt, also auch wieder neue Leute reinholt, die dann auch mal reingucken, weil sie hören, oh, Ospreay ist ein krasser Typ. Und die sehen dann das Match, weiß ich nicht, ob die dann so dranbleiben, als wenn die ein Match von Ospreay gegen Pac von mir aus dann in diesem Pay-Per-View-Style, Superhero-Styled, ob die das dann nicht mehr abholen würde. Du guckst sehr verwundert. Würdest du da erstmal widersprechen?
Voll, ich würde komplett widersprechen, weil ich sag, du opferst doch nicht diese Comeback-Storyline von Ospreay dafür, dass er sich dann wie ein Superheld mit Pac duelliert. Du hast es ja tatsächlich irgendwie die Woche vorher gegen Blake Christian oder zwei Wochen vorher auch gezeigt. Der Typ ist halt noch nicht da. Und er ist halt Hitzkopf Ospreay, was ich vorher gesagt habe, der auch sich übernimmt mit seiner Leistung und auch Pac noch gar nicht Herr werden kann, nur vielleicht in dem Moment 2 Sekunden schneller ist als Pac oder 3 Sekunden für den Three-Count. Aber ich bin nicht der Meinung, dass du jetzt sagst, du bringst ihn so zurück, als wäre gar nichts gewesen. Das würde dem Ganzen eher schaden. Plus einfach auch diese Tatsache, dass es sonst spurlos an Ospreay vorbeigegangen ist, hättest du komplett geopfert. Und das war ja auch immer so ein Thema bei Ospreay, dass du sagst, boah, der sellt nicht richtig, hat gesellt, aber halt nicht tiefgehend. Und jetzt machst du das und verkaufst es dem Publikum als, es wird von Stück für Stück für Stück immer besser bei ihm. Finde ich hervorragend. Das hat man bei Kenny übrigens auch gemacht damals in dieser Trios-Match-Serie, wo es Elite gegen Death Triangle war, wo er von Match zu Match zu Match fitter geworden ist. Und ich habe das Gefühl, das macht man auch mit einem Ospreay hier. Und ich sehe auch in irgendeiner Weise das Match gegen Moxley einen ähnlichen Verlauf nehmen, wo er danach dann sagt, okay, I'm back. Also das ist mein Gefühl und deswegen finde ich es in Ordnung. Vor allem, wenn du dir dann die Gesamtshow anschaust und siehst, was wir vielleicht danach noch bekommen haben, dann finde ich dieses Match umso besser, weil ich sage, es ist eben nicht das, was du erwartet hast.
Das Match gegen Moxley kann auch gar nicht anders werden, weil Moxley kann diesen krassen Stil wahrscheinlich gar nicht mitgehen, den er Ospreay vorgeben könnte, wenn er wollte. Ja, der Nacken, es war mir ein bisschen viel Nacken. Also das muss ich sagen, also dass wir wirklich reingehen in das Match mit einem, Tombstone war es nicht, mit einem Brainbuster auf der Stage und Ospreay ist erstmal wirklich 1, 2, 3 Minuten komplett aus. Die Ärzte kommen raus und müssen ihm sagen, hey, überleg dir das, ob du jetzt da reingehst. Und er geht da rein, natürlich, er ist ein Babyface, wir powern ihn an, er will da rein und er kriegt wieder auf den Nacken und 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 ich denke so, wann bist du denn mal tot? Also wann ist denn jetzt mal Ende? So, ja, okay, nach dem Tombstone kam nicht mehr viel, aber auch nach dem Tombstone hat er sich trotzdem gegen den Hold lange behaupten können und hat dann eben durch einen Einroller gewonnen. Ganz ehrlich, ich hätte Pac hier gewinnen lassen. Ich hätte Pac vielleicht hier am Ende sogar gewinnen lassen, weil du musst im Ospreay nicht irgendwie dahingehend mit Moxley aufbauen, weil das ist die Story, die es da hat. Und wenn Ospreay jetzt eine Niederlage mehr hat, ist egal. Aber er kann dann einfach nochmal zeigen, hey, ich bin einfach noch nicht da, wo ich sein will. So, das wäre mein Weg gewesen, so.
Ich finde es legitimiert, den aber dann nicht gegen Moxley anzutreten, wenn er gegen Pac hier verliert. Deswegen finde ich es ja genau
so. Keine Legitimation, gegen Moxley anzutreten. Die Legitimation ist da, das ist die Story, das ist sein Nacken, der ist kaputt gegangen. Und jetzt ist er eben, da kannst du ja genauso spielen mit dem Hitzkopf. Er ist als Hitzkopf in dieses Match gegangen, hat sich gedacht, okay, ich haue jetzt hier alle Death Rider um, ist überhaupt kein Problem. Und kommt dann gegen Pac und merkt, ach scheiße, nee, verdammt, mein Nacken ist doch mehr kaputt, als ich dachte. Ich bin doch noch nicht so auf dem Peak. Verdammt, wie soll ich das gegen Moxley denn schaffen? Und diese Zweifel hättest du mit in das Pay-Per-View-Match nehmen können. Das wäre mein Way to go gewesen.
Problem ist nur, du widersprichst halt jeglicher Wrestling-Logik, die wir so über die Jahre kennengelernt haben, dass man sich halt bis zu dem Boss, der dann beim Pay-Per-View ansteht, halt vorarbeiten muss. Ne? Ich verstehe, was du sagst, aber für mich macht so, wie man es gemacht hat und Pac immer noch hervorragend aussehen lässt und Ospreay ja, der ja dann, und da können wir gleich noch drauf eingehen, danach ja auch nochmal auf die Schnauze bekommt, weil er ein Hitzkopf ist, ja, eigentlich genauso darstellen, wie du ihn darstellen willst. Plus, du zeigst mir, dass Ospreay, um Erfolg zu haben, sich auch nochmal ein Stückchen verändern muss und vielleicht ein bisschen klüger zur Sache gehen muss, als er es gerade eben tut. Weil das, was er gerade macht, ist ja nicht unbedingt klug mit seinem Körper umgehen und das jetzt nicht nur im Kayfabe gesprochen, sondern, also ganz ehrlich, dieser eine Lariat, wo er komplett wieder auf den Nacken fliegt, denke ich mir so, also du hast irgendwie so für 5 Cent Gehirn in deinem Kopf, guter Will, weil das sind doch genau die Bumps, die du nicht nimmst. Ne? Aber gut, sei jetzt mal dahingestellt, will ja dann auch wieder jeder sehen. Ich hinterfrage das Ganze schwer, auch wenn der Kerl mein aktiv liebster Wrestler ist, der noch in den Ring steigt.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir werden auch noch ganz andere Matches von ihm sehen. Man baut ihn jetzt auf. Also er muss jetzt erstmal Stück für Stück nach oben kommen. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache und das ist auch die einzig sinnvolle Sache. Und man darf nicht vergessen, er muss halt wirklich auch ins Match einfach wieder reinfinden. Also ne, wenn du so Nacken hattest und musst dann in Reha und musst dann da erstmal deinen Nacken irgendwie wieder ein bisschen trainieren und hast du nicht gesehen, du brauchst eine Weile, bis du wieder der Ospreay bist, der du vorher warst, wenn du der überhaupt wieder sein kannst. So, das ist nämlich auch eine Frage. Und nach dem Match, naja, da kommen ja eben die Death Rider raus. Das ist halt das Problem, wenn du dich mit mehreren Leuten anlegst. Ne? Die hauen jetzt den Ospreay komplett kaputt. Der Stuhl zum Genickbruch wird angesetzt. Also Ospreay wird da so reingeschoben. Und genau wie dann, als er rausgenommen wurde, liegt er dann da. Und Moxley kommt auch rein. Und dann sagt er aber erstmal noch was. Dann sagt er, Will, Es war schon immer ein 6 gegen 1. Hab ich dich hierher gebracht oder hast du dich selber hierher gebracht? Jetzt denk doch einmal nach, bitte. Aber ich gebe dir noch einen Tipp. Nächstes Mal, vielleicht solltest du dein Hirn und deinen Kopf erstmal benutzen, bevor du ihn verlierst. Ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Sache, kann man erstmal so sagen. Für mich ist das überhaupt nicht persönlich. Mach du es auch nicht dazu. Und es kommt nicht zum Genickbruch, sozusagen. Und ich frage mich, Aaron, wie viele Freunde hat Will Ospreay?
Zerro, Niki, Zerro, Freunde hat Will Ospreay. Also, ja, genau, also gar keine mehr. Ne? Also, Hangman ist raus, Swerve macht Heel-Sachen, Kenny schaut um den World-Title, Darby, ja, kommen wir später noch dazu. Tanahashi hat aufgehört. Das sind so gefühlt die Verbündeten, die auf der Agenda standen. Mehr ist nicht mehr. Und deswegen auch unsere einleitenden Worte, so ein bisschen, ja, also in diese Situation, was da Moxley auch sagt, also von dem Cage-Match bis sonst was, da hat sich halt Will auch selber hinmanövriert. Und das ist das, was ich eingangs meinte mit, er muss cleverer agieren, weil auf Dauer geht das Ganze nicht gut. Was ich schön fand an dem Segment ist, dass Moxley sagt, hey, lasst es mal. Vielleicht, er will ja immer noch das Beste aus den Leuten rauskitzeln. Vielleicht kriege ich ihn dazu, dass er keine dummen Sachen macht. Und in diesem AEW-Kosmos, den ja Moxley immer noch befeuern will und sagt, ich will das Beste aus euch rausholen, funktioniert es dann besser. Ich weiß es nicht, das ist Mutmaßung, vielleicht habe ich auch den Aluhut auf, aber es ist ja dann doch diese Seite von Babyface Moxley, die wir ja auch durch C2 gesehen haben, die wir davor schon mit Kyle O'Reilly und sonst was gesehen haben, dass, hey, durch Grit und Pain hole ich das Beste aus dir raus und die Story habe ich gefressen. Ob das jetzt mit dieser kompletten Heel-Stable, das Moxley da eigentlich im Rücken hat, das gerade wieder jemand um seinen Nacken berauben wollte, so gut funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was weiß ich, vielleicht drehen wir da irgendwie noch eine andere Story draus. Für mich hat es funktioniert und es ist, glaube ich, das Match, wo ich am meisten Bock drauf habe bei Dynasty. Einfach, weil die Storyline für mich stimmt und weil es am langfristigsten angelegt ist und weil ich mich halt einfach auf das erste große Pay-Per-View-Match von Will Ospreay freue wie ein kleines Kind.
Es sind halt auch erst 3 Matches angekündigt. Ne? Da kommen ja noch 27 andere. Also da kann man sich, denke ich, noch ein anderes Match raussuchen, worauf man sich dann freut. Aber ja, das Match wird gut. Und das Match ist einfach, habe ich letzte Woche schon gesagt, das ist ein Match von 2 Menschen, die einfach sehr, sehr große Charakter bei AEW sind. Und das ist einfach, das darf man nicht vergessen. Ein Moxley, ein Ospreay, das ist ein Marquee-Match. Das kannst du so auf einer Pay-Per-View-Card definitiv bringen.
Wollen wir noch wetten, wie es Will Ospreay dann doch persönlich macht? Weil er sagt ja, don't make it, er macht es doch so. Vielleicht attackiert Ospreay ja René. Vielleicht könnte das
mit
ja
sein. Mit dem Stuhl, mit dem Genickbruchstuhl. Oh. Schiebt René rein und am Bams.
Oh.
Oh. Und dann sehen wir Moxley und René gegen Windsor und Ospreay.
Und René kann nicht wrestlen. Super, hervorragend.
Das ist egal.
Um Gottes Willen. Schnell weiter von unseren wilden Moxley, Ideen.
Ospreay sieht jetzt, also der ist tot. Nee, der liegt da immer noch im Stuhl und der braucht eine Weile, bis er da wieder rauskommt. Und ich finde, der sieht auch sehr dehydriert aus. Also das muss ich sagen, aber damit wir nicht auch so aussehen. Ich meine, ja, ich bin heute schon sehr hell hier und das passt alles nicht und so. Und da die Überleitung kommt aus der Hölle, aber wir dürfen auch nicht dehydrieren. Und deshalb brauchen wir etwas zu trinken. Und wir haben sogar denselben Shaker. Das ist ja... Oh, nee, warte, so rum muss ich hinhalten. Nee, wo ist denn die komische Zeichen? Ja, da. Ja, so.
Das ist, scheinbar kannst du nicht so gut Werbung machen wie ein Zero of Time, der es für mich noch im Hauptkampf gemacht hat, der noch viel klüger ist als ich, ja? Das zu machen, siehst du.
Wir haben natürlich unseren Partner an unserer Seite. Holy, könnt ihr gerne trinken. Ich denke, ihr wisst, was das ist. Die haben Energies, die haben Milchshakes. Ich habe noch keinen Milchshake probiert. Ich muss eigentlich
mal Milchshake probieren. Habe ich probiert, war gut. Vanille, Milchshake war gut. Ja, ich bin kein riesen Milchshake-Fan. Aber meine Frau trinkt es und die fand es gut. Und wenn meine Frau Milchshakes gut findet, dann ja, doch, auf jeden Fall.
Wenn meine Frau sagt, es ist gut, dann ist gut.
Nee, also die ist
Milchshake-Konnoisseur. Dann müsst doch ihr das gut finden.
So, ne? Also, ja.
Nein, aber ich trinke hier schon die ganze Zeit und ich habe heute mal eine neue Sorte ausprobiert. Die habe ich persönlich noch nicht gehabt. Das ist hier so Mango Passion Fruit Black Tea irgendwas. Ist eigentlich ganz geil. Kann man machen. Ist jetzt nicht meine Favorite-Sorte, aber die Favorite-Sorten, hey, die habe ich halt auch schon ausgetrunken. So ehrlich muss ich dann auch sein. Guck mal, RTT, du bist der Goat. Der Goat!
Um Gottes Willen, ne? Curle Kamelle oder wie das heißt. Das hat mir unser guter Chris Melzig empfohlen. Das schmeckt nach Himbeerbonbons und so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen wie Karneval. Also die bewerben es auch mit Karneval von Holy. Ja, es ist quasi das erste FC Köln Special. Ich bin jetzt kein Köln-Fan, um Gottes Willen.
Scapegoat. Können wir, weißt du, setz den Ziegenkopf auf.
Lieber nicht. Auf jeden Fall schmeckt's gut und Energy und ich gehe dann nachher noch zum Sport, wie ihr wisst, ne, weil ich muss meinen alten Körper fit halten, damit mir nicht alles irgendwie auseinanderbricht, so wie beim Will Ospreay der Nacken oder beim Kennedy in der Reihen oder ich weiß es auch nicht. In dem Sinne, cheers.
Genau. Du trink mal und ich sage euch noch, dass ihr mit dem Code SPOTFIGHT nochmal 10% sparen könnt. Das ist großartig. Ihr unterstützt uns damit. schaut mal in die Videobeschreibung. Da sind alle Links, die ihr braucht, um glücklich zu werden. Das ist grundsätzlich die Tatsache hier. Wir schauen jetzt mal weiter Richtung Dynamite. Wir haben jetzt noch ein Trios-Match, da würde ich aber relativ schnell drüber fliegen. Die Brawling Birds und Mina Shirakawa treten an gegen das Triangle of Madness, also Thekla und die Sisters of Sin. Ja, ausgeglichenes, okayes Match. Fühlt sich halt mehr nach, wir brauchen noch ein Frauenmatch an, als nach, wir entwickeln hier irgendwie eine große Storyline. Es gab den gleichen, das habe ich mir aufgeschrieben, es gab den gleichen Trios-Suplex wie aus dem Opener. Da dachte ich mir so, Digga, wir haben zwei Trios-Matches auf dieser Karte und ihr macht, ich krieg's wirklich nicht hin, dass ihr nichts doppelt. Dachte ich mir, was läuft bei euch nicht? Und bei den Frauen sah es leider auch so ziemlich kacke aus, muss man dazu auch sagen. Thekla will gegen Jamie Hayter die ihre Brass Knuckles einsetzen, die jetzt neuerdings Gimmick sind. Das wird dann abgefangen, die kann sie also nicht einsetzen. Julia Hart wird im Ring dann der Rücken gebrochen, der Hatred hinterher 1, 2, 3. Ja, Aaron, Dynasty, dann wahrscheinlich Jamie Hayter gegen Thekla, das wäre jetzt zumindest das, woran, also welche
und ich das mache. Und was machen wir um die Tag-Team-Titel? Also keine Ahnung, mein Gefühl ist, wir machen Mina Shirakawa gegen Thekla 2 mit irgendeiner No-DQ-Stip wegen Brass Knuckles 100%, weil sie hat ja nicht clean verloren und ich sag Brawling Birds dann gegen, um die Tag-Team-Titel. Es ist mein Gefühl, auch wenn Jamie Hayter gegen, die gute Thekla mich mehr reizen würde. Aber muss auch sagen, Jamie Hayter ist auch gerade nicht als Singles-Wrestler etabliert. Brauche ich jetzt auch nicht. Aber was ich spannend finde, ist, dass Thekla tatsächlich jetzt ein zweites Gimmick nach diesem Gürtel etabliert. Also es scheint immer irgendwas mit Gimmick, machen wir was, Gimmick, machen wir was. Naja, also, ja, das Problem ist, dass das dein Main-Women's-Segment in dieser Show war und das hat halt nicht gezündet. Ne? Also Thekla, die dann irgendwie draußen wieder ihre Show abzieht, die zündet immer, aber der Rest, es ist ja auch nicht irgendwie manifest, also Triangle of Madness am Arsch, ne? Also die Mädels, sorry, also Sisters of Sin, die verlieren alles, die verlieren auch alles bei Collision. Jetzt bald gehen die irgendwie in Squashlition rüber, oder wie es Yannick betitelt hat, ich weiß auch, Squalition, so hat er es genannt, Squalition, ne? Jetzt verlieren die dann auch so, also weiß ich nicht. Keine Ahnung, holt mich nicht ab. Funktioniert nicht. Tony Storm wurde dann diese Woche auch gar nicht mehr erwähnt, was irgendwie sein Aufhänger für die letzten Wochen war mit, sie wurde irgendwie ermordet in fetten Anführungsstrichen. I don't know. Also, ja, das war's dann auch wieder irgendwie mit den Frauen für, ja, diese Ausgabe, Niki.
Ja, wir haben es einfach nur gemacht, weil wir brauchen noch was Weibliches. Das war Tony Khans Gedanke. Und das ist schade, wirklich, weil ich mir denke, okay, wir haben in zwei Wochen, Nächstes Wochenende. Nächstes schon, ne? Mhm. Und wir haben nichts aufgebaut. Also es gibt keine Richtung. Ja, es gibt die Richtung Mina. Schreibt mir das bitte nicht in die Kommentare, aber das ist doch wirklich kein Pay-Per-View-Match. Es tut mir wirklich leid, aber das muss doch jetzt wirklich nie nochmal kommen. Ich weiß nicht, was wir daraus machen, Aaron. Wir nehmen es einfach mit. Weil wir gucken ja Dynasty auch. Das kann ich jetzt hier schon mal ankündigen. Wir werden es wahrscheinlich live gucken. Und dann werden wir da Mina Shirakawa gegen Thekla uns live geben. Wir freuen uns auf dieses Match. Nicht. Worauf wir uns aber freuen, was jetzt sich auch nach und nach ein bisschen manifestiert, ist Darby Allin. Was hat der eigentlich zu tun? Der kommt einfach raus. Ich dachte mir, huch, du warst nicht angekündigt, du hast kein Match, was machst denn du hier? Der kommt raus, hat ein Mikrofon in der Hand. Er sagt, cut my music, ich hab die Schnauze voll hier. Er fragt MJF, warum er mit der Don Callis Family zusammenarbeitet, ob er Angst hat. Er sagt, mir ist egal, wer dich besiegt oder wer nicht. Jemand muss dir deinen scheiß Egoismus ausprügeln. Also lass uns sprechen, Max, Devil, was los, komm raus. Also er möchte einfach MJF haben, das hat er gesagt. Don Callis kommt jetzt nach draußen, weil natürlich kommt Don Callis nach draußen, weil den hatten wir heute noch nicht, mit Andrade und ja, ich würde sagen, der C-Reihe, der C-Garde, ja, ich würde sagen C, ich glaube, Hechicero war da und Lance Archer war auch da, also ich würde sagen C, passt schon. Und Don Callis sagt dann, MJF hat uns eine Menge gezahlt, weißt du, er lässt dich wissen, dass du ihn bekommst, wenn du ein von ihm gepicktes Familienmitglied besiegst. Und das ist, und er guckt rum und merkt selber, ah nee, die C-Reihe kann ich hier nicht hinstellen, die ist kacke, Andrade. Und dann zeigt er auf Andrade und Andrade, weiß nicht, der wusste scheinbar nichts davon, der wirkte zumindest sehr verwundert. Die Don Callis Family will jetzt auch angreifen und jetzt beginnt meine Verwirrung, also meine maximale Verwirrung, Brody King und Jack Perry kommen jetzt nach draußen und machen den Save für Darby. Danach gehen die dann in den Ring, Darby immer noch im Ring, und laufen in Richtung Darby. Und ich dachte, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Wollt ihr ein Trios-Match machen oder wollt ihr Darby umhauen und der Don Callis Family joinen? Was ist jetzt, was wollt ihr jetzt? Dann kommt die Musik von Kenny Omega, der guckt beim Main Event zu und Darby geht an Kenny Omega vorbei und geht raus. Und das war das Segment. Und Aaron, ich habe zum Ende hin gar nichts mehr verstanden.
Hilfe! Mehr. Hilfe! Also, ne, so Darby gegen Don Callis Family haben wir jetzt schon öfter geteased bekommen. Finde ich in Ordnung. Ist irgendwie Übergang. Darby werden wir gegen MJF wahrscheinlich sehen. In irgendeiner Ausführung. Oder gegen Kenny. Von dem her fand ich diesen Tease in Ordnung. Andrade steht für mich gefühlt kurz vor einem Faceturn, was ich nicht gut finde, weil wir immer noch in diese Richtung spekulieren, dass Andrade dann von Don Callis weggeht. Und er ist eigentlich einer, der Don Callis braucht, im Gegensatz zu vielen anderen. Weiß ich auch nicht. Darby gegen Andrade könnte cool werden, wenn es nicht dieser typische Darby-Auto-Unfall ist, wo ich jetzt bei Andrade weniger Sorgen habe, weil Andrade andere Matches wrestelt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir mal wieder ein technisches Darby-Match bekommen. Deswegen finde ich die Ansetzung auch in Ordnung. Aber jetzt ist das Problem. Alles, was danach kam, war wieder mal ein Darby-Auto-Unfall. Weil, also für mich hat es den Eindruck gemacht, das wäre Jack Perry nur da, weil Bandido halt gerade Probleme hat, sei es gesundheitliche oder Visa, ich weiß es nicht. Aber Jack Perry wirkt halt, ja, sehr fehl am Platz. Und Brody schaut halt Darby gut. Die haben eine Rivalität, I got you. Aber so über Jahre etabliert, weiß ich nicht, alles irgendwie ganz Spaß dir. Dann lass doch Darby die C-Reihe von der Don Callis Family mit seinem Skateboard über den Haufen hauen und Einzelgänger bleiben. Und danach kommt der Kenny. Ich weiß es nicht.
Niki, was sagt denn der Lucius Howes dazu?
Ich kann doch ist auch nichts.
Ist eifersüchtig auf Brody King?
Vielleicht, keine Ahnung, groß tätowiert. Ja, selbes Beuteschema. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war mein Lowpoint dieser Ausgabe, ja, bin ich ganz ehrlich, weil ich es auch nicht verstanden.
Das war Quatsch.
Das war Quatsch.
Ich dachte mir wirklich so, was macht ihr denn jetzt? Haut ihr Darby jetzt um? Oder geht ihr jetzt einfach wieder raus und wir haben nächste Woche ein Two-Years-Match? Es wird auf das Two-Years-Match hinauslaufen, da bin ich mir fast sicher. Andrade und Lance Archer und Hechicero gegen Brody, Jack Perry und Darby. Das ist mein Call. Mal gucken, was wir nächste Woche kriegen. Ich denke, diese Richtung wird's.
Irgendwie so. Wahrscheinlich wird's genau das gewesen sein, aber es ist halt schlecht aufgebaut, wenn du mir die Heel-Face-Dynamik halt gar nicht erklären kannst, weil es halt irgendwie so, vielleicht haut Brody jetzt Darby auch einen auf die Schnauze und ist das x-te Mitglied in der Don Callis Family. Also es wird mich gar nichts mehr verwundern. Nein, komm.
Ich möchte meinen Vertrag. Ich möchte jetzt langsam wirklich.
Nikki will in die Don Callis Family. Ja. Nikki will in die Don Callis Family. Übrigens,
die F-Truppe.
Eine nette Anmerkung noch, bevor wir dann Richtung Main Event rüberrutschen. Weißt du, weil wir vorhin gesprochen haben, sie haben Sachen für Collision mal positiv gemacht. Sie haben noch was für Collision beworben. Sie haben Tommaso Ciampa gegen Juice Robinson beworben, ist mir aufgefallen, für Collision. Was sie wochenlang sowieso gar nichts gemacht haben, da war es dann immer nur so kurze Einblendungen unten, wo du sagst, okay, Ciampa scheint wirklich so ein Hauptbaustein von Collision zu sein. Und wir haben uns irgendwie drüber beschwert, dass der nichts bekommt. Ciampa gegen Juice hat zumindest von Revolution so ein bisschen Ding, ey, das haben sie gut gemacht. Du merkst, ich will ganz schnell von diesem Darby-Segment weg, ne? Weil ich jetzt ein
das
Segment.
Das ist in Ordnung, aber dass du jetzt auf das Booking von Tommaso Ciampa gehst, also das kann ich dir nicht verzeihen.
Okay, ich bin still.
Wir sprechen morgen bei Collision drüber. Das, denke ich, passt da definitiv besser hin. Juice Robinson, my ass. Wir gehen in den Main-Event rein, weil der war wirklich auch nochmal richtig, richtig gut. MJF, Mike Bailey, Eliminator-Match. Also wenn Mike Bailey hier gewinnt, dann gibt es ein Titelmatch irgendwann irgendwie. Dass das nicht passiert, war uns allen klar. Obwohl, Brody King hat auch so ein Ding gewonnen. Da hat auch keiner mit gerechnet. Also ey, kann ja hier vielleicht passieren. MJF kommt raus in Adlerhose mit USA-Flagge, der American Hero itself, und Mike Bailey dann mit einer Kanada-Flagge. Also hier Face-Dynamik hier in Kanada einfach klar verteilt. Während seines Entrances wird Bailey dann auch von MJF schon attackiert. Buh, was ein böser Typ, diese Amerikaner immer. Ja. Anders als manche andere Matches habe ich hier gleich Tempo gehabt von Anfang an. Und das fand ich gut. Das fand ich wirklich schön, dass wir hier mal wirklich Power drin hatten. Kannst du machen mit diesem Hometown-Hero-Kram? Ja, du brauchst es halt einen Kanadier. So, Kenny konnte nicht. Kenny saß übrigens am Kommentar und oberkörperfrei. Warum? Keine Ahnung. Er saß auch nicht in Ringgear da, wo ich noch sagen könnte, okay, er sitzt am wenigsten in seinem Wrestling-Outfit da. Nö, er hat so Shorts einfach angehabt. Also das war irgendwie, ich weiß es nicht. Ich habe mir zu dem Match gar nicht so viel aufgeschrieben. Es hat einfach Spaß gemacht. Das ist meine Art, wie ich dann AEW Wrestling gucken möchte. Asai Moonsault von Bailey, Kicks, Jumps, Flips. Einfach mal abschalten, ein bisschen Spaß haben. MJF, herrlich, ich muss wirklich MJF, ich könnte ihn jede Woche wieder neu hervorheben, dieser, wie er den Kranich-Kick von Bailey irgendwie da mimt und mockt, immer wieder die Kamera sucht, um sich über Bailey lustig zu machen. Hey, du bist der Karate-Mensch. Ey. Es war großartig. Ich liebe diesen Typen jedes Mal wieder. Die Story ist ein bisschen, dass die Ultima Weapon nicht durchgehen möchte vom Top Rope. Ne? Die will einfach nicht durchgehen. MJF kann die immer wieder verhindern. Auf dem Apron irgendwann nicht mehr. Da geht's dann einmal durch und dann geht's aufs Top Rope, aber auch da kann sie wieder nicht durchgehen. Dann gibt's einen Snapdragon hinterher von Mike Bailey. Und Kenny am Kommentar bemerkt, den Move, den habe ich schon mal gesehen in Kanada. Irgendwo, der kam mir bekannt vor. Weiß ich nicht. Okay. Und dann geht aber die Ultima Weapon dann vom Top Rope einmal durch. 1-2. Aber der Fuß von MJF ist auf dem Seil. Kenny bringt da MJFs Wing Awareness over. Das mochte ich sehr. Also der hat dann doch irgendwie auch seinen Sinn gehabt am Kommentar. Zumindest für den einen Satz. Das hat ja schon gereicht. Wie gesagt, warum oberkörperfrei? Ich weiß es nicht. Ein Piledriver auf den Apron und der Heatseeker hinterher. Das bringt dann halt den Three Count für MJF. Machen wir uns nichts vor. Natürlich gewinnt MJF hier diesen Main Event bei Dynamite. MJF attackiert Bayley danach noch. Kenny macht den Save. Würdiger Main Event meiner Meinung nach. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Zeigt auch wieder, Speedball ist ein Typ, den kannst du hier und da, so wie Kevin Knight, den kannst du mal mit nach oben schmeißen, um einfach mal zu gucken, was passiert denn. Aber bei Speedball muss ich sagen, der Typ braucht ganz dringend einen Charakter. Der Typ muss mehr sein als ich bin der Geek. Oder ich bin der weiß ich nicht. Also er hat ja keinen Charakter. Was ist denn sein Charakter? Ich kicke und ich wrestle barfuß. Das ist mir aber nicht genug Gimmick. Aber das Match und der Main Event hier, top notch.
Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde, man hat ein paar Sachen einfach schön herausgestellt. Du hast zwei Welten, die hier aufeinandertreffen. Ne? Du hast diesen Character MJF, der für die Heat und für das Pacing so extrem wichtig ist in dem Match. Und auf der anderen Seite hast du Mike Bailey, der fürs Spektakel und auch für die Face-Reaktionen und für die Pops und für die Comebacks zuständig ist. Das hat meiner Ansicht nach diesen Main-Event abseits des hervorragenden Wrestlings total getragen. Und es ist natürlich auch ein tolles Mittel mit dieser Hart Foundation gegen die Ex-Nummer aus 97, so ein bisschen dieses Kanada gegen USA-Gimmick auch so zu melken. Das hat wunderbar hier auch funktioniert. Das ist ein toller Dynamite-Main-Event. Ist auch wahrscheinlich, wenn du es so sehen willst, das Match of the Night in Ring technisch. Ja, kannst du auf jeden Fall sagen, außer du bist so verliebt in das andere Match wie ich. Dann vielleicht nicht. Aber ich find's schön. Aber wir müssen eine ganz andere Diskussion nach dem meiner Ansicht nach nochmal aufmachen, Niki. Und das mache ich jetzt. Und ich frag dich das jetzt ehrlich. Ich finde, MJF ist gerade auf dem Run seines Lebens. Ich finde, ganz ehrlich, was der Woche für Woche abreißt, nicht nur am Mikro hier, sondern jetzt eben auch Matches wrestelt als würdiger Champion, das macht ihn für AEW im Rahmen dieses Quotenhochs, in dem sie sich befinden, eigentlich so unumgänglich als Nummer eins. Wie kannst du jetzt theoretisch überhaupt darüber nachdenken, jemand anderen zum Champion zu machen?
Das ist ein Punkt, ja. Ja, stimmt, weil vor allem, was willst du mit MJF sonst erzählen? Ne? Er sagte die ganze Zeit, wie geil er als Champion ist. Und er hat ja auch noch ein paar Challenger vor sich. Ist ja jetzt nicht so, dass nach Kenny dann auf einmal niemand mehr da ist oder so. Nee, du hast dann trotzdem irgendwie da noch einen Andrade mit rumspringen und du hast trotzdem noch verschiedene anderen. Osprey irgendwann dann auf jeden Fall auch noch. Swerve, irgendwo in dem Kosmos, wo ist der eigentlich, hängt da auch noch rum. MJF ist gerade auf einem krassen Hoch. Und das ist wahrscheinlich, und da kann man jetzt, ja, die Diskussion kann man aufmachen, ist der Run jetzt, hab auch ein bisschen überlegt, seit letzter Woche, ist er besser als sein erster? Man kann einen Case dafür machen, definitiv. Also dieser Typ trägt Dynamite zu einem großen Teil mit, weil er ist nicht nur in den Top-Storylines, sondern er ist auch teilweise zwei-, dreimal da pro Show. Da hat er mal ein Backstage-Segment und dann sitzt er mal draußen und dann hat er noch ein Match und alles drei ist irgendwie cool. Alles drei willst du irgendwie sehen und er ist super unterhaltsam und wie gesagt, selbst im Match unterhält er dich. Er zeigt nicht nur geiles Wrestling und du denkst dir, hey, cool, ich guck dem zu, weil ne, Osprey-like, ich liebe, was er akrobatisch im Ring da macht. Nein, er guckt in die Kamera, er mockt dann seine Gegner. Das ist super kreativ, was er immer tut. Also es ist einfach großartig. Auch vor seinem Heatseeker hat er God Bless America gerufen und so. Das sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, MJF ist einfach ein fucking Pro in dem, was er tut. Und ich glaube, dieser Typ hat noch eine ganz, 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 ganz große Zukunft. Und da rede ich von großer Zukunft. Irgendwann später auf einem Level von, hey, maybe I'm John Cena, maybe I'm The Rock. Weil der Typ macht jetzt schon Hollywood. Der ist jetzt 30 geworden. Also, Sky is the limit. Also, holy shit, dieser Typ kann wachsen bis zum geht nicht mehr. Also, von daher, absoluter Top-Mann bei AEW. Ich wüsste nicht, wer ihn ersetzen könnte, wenn er jetzt nicht da wäre.
Und der weiß sich auch in den Mainstream-Medien halt einfach zu verkaufen. Ne? Der war jetzt auch bei dem Julian Edelman, also einem NFL-Pro, dann mal im Podcast, wird dann bei ESPN mal angesprochen, steht dann auf einem Red Carpet mal neben einem Seth Rollins oder sonst was, die ja quasi dann so diese Wrestling-Vorbilder sind, wie du Leute präsentieren kannst. Klar, der ist nur nicht mit einer Weekly-Show oder Daily-Show auf ESPN, das ist er vielleicht nicht. Ja, aber er hat denselben Superstar-Appeal, den genau diese Leute haben. Und deswegen ist er halt auch wirklich zu Recht dein Face of the Company. Und du kannst einen guten Case dafür machen, dass er vielleicht gerade das beste Komplettpaket von Wrestler auf dem Planeten ist. Kannst du, finde ich, gerade einen guten Case für machen, vor allem, weil er im Gegensatz zu seinem ersten Run, und das bringt er ja auch in den Interviews immer over, sagt, du musst auf der Matte mithalten können. Und das tut er aktuell wie kein Zweiter. Er reißt die besten Matches ab und von dem her, MJF, Gratulation, that's fucking hell of a job.
Definitiv. Also MJF, eine absolut tragende Säule, wenn nicht die tragende Säule gerade bei Dynamite. Und jetzt rutschen wir ins Fazit rein, Aaron. Was machen wir denn aus der Show? Ich fand, du konntest sie gut weggucken. Ich fand, das waren wenig Lowlights. Ja, ich habe das ein oder andere nicht verstanden mit Darby und so. Und auch die Story rund um Pac und Osprey hat mich jetzt nicht so bekommen wie dich. Aber insgesamt trotzdem noch eine Show, die du definitiv so gucken kannst. Gerade mit dem Main Event, mit diesem sehr chaotischen Start. Dann, ey, Comeback am Anfang hat trotzdem irgendwas zur Show beigetragen, weil du bist erstmal mit dem Pop reingegangen. Das auch schon mal viel. TJ sagt immer, wenn du am Anfang und am Ende was Gutes machst, dann ist die Mitte so, verzeihst du einiges. Ich glaube, das ist hier so ein bisschen der Fall bei mir einfach gewesen. Also ich habe wenig bis fast keine Lowlights gehabt tatsächlich.
Also ich fand ja die Mitte gut mit Pack gegen Osprey. Da, wie gesagt, würde mich eure Meinung auch nochmal interessieren. Habe ich recht gehabt oder Niki recht gehabt, weil der kann gar nicht recht haben, ne? Also das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Recht
also,
haben, Freund.
Ja, Niki Wrestling. Nee, ja genau, recht haben, weil Meinung ist ja nicht subjektiv. Es gibt eine Meinung, das ist die richtige. Ne? Das wird mir immer auf TikTok erzählt, dass es nur so ist. Egal. Da werde ich auch ganz anders beleidigt, aber ist egal. Wurscht, sei es drum. Spannender Fakt für mich ist bei einer Show ganz wichtig, dass sie sich gut weggucken lässt. Und das hat die auf jeden Fall gemacht. Ne? Das habe ich die letzten Wochen auch immer so gesagt. Wenn eine Show nicht so ist, dass man mal innehält und sie denkt, irgendwie stimmt da was nicht. Das war hier durchgängig der Fall, hat sich super angeschaut, hat super Spaß gemacht. Und weißt du, woran man das auch merkt? Eine Sache, wir hatten keinen Overrun. Und weißt du, was wir auch nicht hatten? Wir hatten den Skip-Button die Woche nicht, ne? Der wurde uns die letzte Woche dann schon mal kritisch ausgelegt. Den hatten wir aber die Woche gar nicht. Also vielleicht sollte AEW einfach auch so Shows produzieren, dass wir nicht sagen Skip-Button, weil man einen unnötigen Overrun hatte, sondern das war in sich komplex eine tolle Show, die Spaß gemacht hat, die richtigen Sachen weiter overgebracht hat. Der einzige Kritikpunkt, den ich anzubringen hätte auf die Gesamtheit der Show, abseits vielleicht von Segmenten oder sowas, die ich nicht verstanden habe, naja, wir haben jetzt wenig Matches official gemacht, eine Woche entfernt von Dynasty, außer Darby gegen Andrade. Und das ist für so eine Pay-Per-View-Card, wo ich auch noch Tickets verkaufen will und das Event Pay-Per-View-Buy-mäßig vorantreiben will, nicht unbedingt super. Ich hoffe, wir kriegen morgen bei Collision zumindest vielleicht noch das eine oder andere dann mal fest auf die Pay-Per-View-Card geschrieben. Das würde gerade gut tun. Aber, das ist so eine Frage an dich, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht, welche Matches es denn da hinschaffen sollen, weil ich bin da auch so ein bisschen ratlos. Ich meine, Kyle Fletcher ist wahrscheinlich irgendwie verletzt. Das wäre potenziell irgendwie noch ein Match gewesen. Ne? Trios-Titel-Match-mäßig. I don't know. Es ist ganz schwierig. Vielleicht kriegen wir auch mal ein Dynasty mit nur 7 oder 8 Matches. Fände ich auch nett.
Naja, Okada wird irgendwie noch auf die Card sicherlich kommen mit International Title. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber ja, es ist...
Bitte nochmal gegen Kevin Knight. Danke.
Ja, ey, klar. Definitiv möglich. Das Match war sehr gut. Ja, naja gut, du hast, wenn du jetzt ein bisschen schwarzmalerisch bist, hast du jetzt hier schon, ne, bei den Frauen grundsätzlich Thekla Mina und Women's Tag, hast du grundsätzlich, ja. Das sind dann halt wahrscheinlich 2 Matches, die dann noch draufkommen, dann sind wir halt auch schon irgendwie bei 5 oder 6 Matches insgesamt.
6 sind es dann, wenn die 2 angekündigt werden, ja.
Da bist du dann halt auch schon langsam im Bereich, wo du dir denkst, oh, gucken wir mal, vielleicht sind es ja diesmal nicht 9.
Vielleicht brauchen wir aber trotzdem noch irgendein blutiges Gimmick-Match, weil AEW die immer macht.
Ja, verdammt, jetzt hast du die blutigen Leute entweder nicht in der Show oder in normalen Matches. Verdammt.
Kein Swerve bisher, kein Brody, kein gar nichts. Nicht The Dogs, nicht Orange Cassidy, nicht Roderick Strong.
Wo sind die eigentlich?
Bei Collision. Kriegen wir heute Nacht. Kriegen wir heute Nacht.
Nein, ey, wir müssen mal gucken. Ich denke, bei Collision wird das ein oder andere noch angesetzt. Und wenn nicht, dann werden wir das kritisieren. Und da werden wir morgen drüber sprechen. Denkt dran, Collision, also Timetable ist alles ein bisschen umgeflippt worden. Ist egal. Wir quatschen da einfach morgen drüber. Und wir haben aber noch einen Tony der Woche zu vergeben. Dann muss ich das nämlich wieder in den Kommentaren lesen. Und das kann nicht sein, weil ihr habt das, wenn ihr zu zweit macht, nämlich vergessen. Und das geht nicht. Deshalb bin ich ja da. Aaron, dein Tony der Woche.
Nee, mach du zuerst.
Mach zuerst, okay. Ich muss den Kenny Omega nehmen, wie er oberkörperfrei an diesem Kommentatorenpult sitzt. Es geht nicht anders. Dieser Typ ist ein Meme in sich selbst. Wirklich, als er da saß mit seinen Nippeln und dann hängt er da und dann redet er darüber in seiner krummen Form. Nein, zieh dir halt wenigstens ein T-Shirt an. Das kann von mir aus ein Dragon Ball T-Shirt sein. Ist mir scheißegal, aber setz dich da ordentlich hin. Das ist mein Tony der Woche.
Mein Tony der Woche ist 6 Minuten Jericho Entrance mit Judas, 4 Wörter, Winnipeg, AW, I am home und that's it. Und meine Frage bleibt, das Publikum reagiert hier. Aber wie lange noch, Niki? Das ist mein Tony der Woche.
Sind das nicht 5 Wörter?
I'm home 4 oder 5. Ja, weiß ich nicht. Frag mich nicht.
Hey, ach, ist komm, kein Problem.
Komm,
hey.
Hier, Lehrer, komm, sei still.
Ja, wir sind hier am Ende dieser Review angelangt, weil wir nicht so kleinkariert sein. 4 oder 5 ist schwer zu zählen. Wir sind am Ende. Wir freuen uns über eure Meinung in den Kommentaren. Wir lesen sie alle und antworten auch ab und zu. Und ja, wir haben immer noch kein Outro. Wir haben kein Outro für uns zwei, deshalb würde ich dir jetzt einfach die letzten Worte zuschieben. Ich würde mich verabschieden, würde sagen, wir sehen uns in eventuellen Streams, je nachdem, wann das Video hier online kommt. Das weiß ich noch nicht, heute Abend 20 Uhr am Donnerstag. Falls es noch jemand hört, kann gerne in den Livestream reinkommen. Wir müssen uns auch ein bisschen mit WrestleMania beschäftigen, weil das steht jetzt an und wir testen jetzt mal, wie gehypt sind wir eigentlich wirklich. So, und in dem Sinne sage ich jetzt tschüss, ich wünsche euch einen schönen Abend, haltet die Augen offen, Patreon. Vielleicht kommt die nächsten Tage was. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Aaron, du hast die letzten Worte. Auf Wiedersehen.
Unsere AEW-Sikos interessieren sich doch eher für AEW Dynasty als für Mania. Also in dem Sinn, wir machen es ganz kurz und ich bleib cheesy und gehe wieder dir auf die Nerven und du wirst gleich wieder deinen Kopf schwenken und sagen, Gott, hör mir auf damit. Aber viel Spaß, euch lasst euch gut gehen und bleibt sick.